Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Herzlich willkommen zur vierten Staffel des Museumspodcasts Auf die Ohren. Wir freuen uns, dass Sie wieder bei uns sind oder vielleicht auch ganz neu dabei. Wir melden uns zurück aus der etwas verlängerten Sommerpause. Wir, das sind Roxane Bicker, Leitung der Kulturvermittlung und
Arnold Schlüter, Direktor des Museums.
Eine ziemlich lange Pause war es. Am 1. Juli haben wir die letzte Folge der dritten Staffel veröffentlicht, in der wir uns mit bedeutenden Persönlichkeiten aus dem alten Ägypten beschäftigt haben. Wir haben Sie gefragt, worüber wir denn in dieser neuen vierten Staffel sprechen sollen. Und es wurde gewünscht, mehr über den Hintergrund von einzelnen Objekten zu erfahren. Woher sie stammen, was für spannende Geschichten dahinter stecken. Gehen Sie also in dieser vierten Staffel mit uns auf Entdeckungsreise. Wir starten mit einem Objekt, das in den letzten 4 Jahren im Rahmen einer kleinen Sonderausstellung im Museum zu besichtigen war. Seit einigen Tagen ist er nämlich nicht mehr dort. Der Münchner Ochse.
Nachdem der aber auf der Liste stand, der Objekte, die tatsächlich etwas näher erklärt werden wollten, sollten, haben wir uns gedacht, wir nehmen genau das zum Anlass, um nochmal über unseren Ochsen zu sprechen.
Ja, ehrlich gesagt habe ich auch nicht damit gerechnet, dass er jetzt so schnell abgebaut wird, nachdem er 4 Jahre lang dort stand, aber das macht nichts. Es gibt nämlich trotzdem sehr viel spannende Sachen über ihn zu erzählen. Das Ochsenskelett, das ursprünglich eigentlich die sogenannte Münchner Ochsenmumie war.
Genau, diese Münchner Ochsenmumie ist bereits im Jahre 1846 als ein Geschenk hier in München gelandet. Damals hat der Arzt Dr. Franz Seraph von Brunner bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften die Mumie eines Rindes geschenkt. So hieß es damals. Und dieser Brunner Bey hatte mehrere Jahre den Lehrstuhl für Anatomie und Physiologie der Uni Kairo inne gehabt und war Direktor der Zentralspitäler in Kairo und außerdem auch noch Leibarzt seiner königlichen Hoheit des Vizekönigs von Ägypten. Und der hatte die Mumie aus Ägypten hier nach Deutschland gebracht und als Herkunft damals den Ort Memphis angegeben, woraus dann relativ schnell die Verbindung zum sogenannten Serapeum in Saqqara abgeleitet worden ist. Und in diesem Serapeum in Saqqara, das ist ja die Bestattungsstätte für die heiligen Apis-Stiere. Deswegen galt die Münchner Rindermumie dann sehr schnell als ein heiliger Apis-Stier.
Tiere galten in Ägypten als Erscheinungsform des Göttlichen. Sie waren in den religiösen Kult mit einbezogen und haben in Ritualen und bei Festen die Rolle von Göttern angenommen. Wie Götterstatuen konnten sie geschmückt, gesalbt, verehrt und in Prozessionen als Verkörperung von Gottheiten herumgeführt werden. Gefährliche Tiere wie das Nilpferd oder das Krokodil konnten sowohl positive Eigenschaften haben, aber auch als Götterfeinde angesehen und rituell getötet werden. Auf das Kuchen-Nilpferd gehen wir hier jetzt nicht näher ein. Diese Tiere wurden in besonderen Bezirken von Priestern aufgezogen und betreut, nach ihrem Tod mumifiziert und in Tierfriedhöfen bestattet. Auf diese Weise kehrten sie zurück in den Kreislauf von Geburt, Leben, Sterben und Fortexistenz. Diesen Kreislauf zu sichern war Aufgabe des Königs und dafür wurden auch eigene Kultstätten und Tempel eingerichtet. Der Stierkult hatte besonderen Stellenwert für das Königtum. Stiere symbolisierten körperliche Kraft und Fruchtbarkeit. Daher gehörte ein am Gürtel befestigter Stierschwanz auch zum Ornat des Königs, der als starker Stier bezeichnet wurde. Anhand von besonderen körperlichen Merkmalen wurden Stiere ausgewählt, die als Mnevis-Stier den Sonnengott oder als Apis-Stier den Gott Ptah verkörperten.
Das Serapeum, das ich vorhin schon mal angesprochen habe in Saqqara, ist der Bestattungsort speziell für diese heiligen Apis-Stiere. In unterirdischen Anlagen werden dort mumifizierte Tiere in riesigen, über 70 Tonnen schweren Sarkophagen aus Granit beigesetzt und bestattet. Das sind ganz gewaltige Steinsarkophage, deren Material aus dem 1000 Kilometer südlich gelegenen Steinbrüchen in Assuan stammte. Man muss sich das also wirklich so vorstellen, dass man dort in unterirdische große Katakomben kommt, von diesen Hauptgängen einzelne Nebenkammern abgehen und dort eben diese riesigen aus einem Stück Granit gearbeiteten und teilweise eben über 70 Tonnen schweren Sarkophage untergebracht sind. Also auch heute noch wirklich beeindruckend, wenn man da unten reinkommt, wenn man da reingehen darf und sich diese riesigen Steinsarkophage tatsächlich anschauen kann. Die ältesten Belege für die Verehrung von den Apis-Stieren stammen ungefähr aus der Zeit König Amenophis III. Da sind wir so um 1370 vor Christus. Und die Tiere wurden zunächst zur damaligen Zeit noch in Einzelgräbern bestattet. Erst ab der Regierungszeit von Ramses II., da sind wir dann etwas später, so 1250 vor Christus, ließ dessen Sohn Khaemwaset, der hohe Priester des Ptah, eine Galerie mit mehreren Bestattungskammern anlegen. Den Khaemwaset, den haben wir ja auch schon mehrfach hier besprochen. Und
wir
immer
verlinken
wieder mal,
das mal in den Shownotes. Genau,
haben den auch schon mehrfach erwähnt. Wir bezeichnen den ja immer ganz gerne so als einen der oder den ältesten Archäologen überhaupt, weil er sich auch dadurch ausgezeichnet hat, dass er sich um zur damaligen Zeit schon alte Monumente und Gebäude und Bauwerke im alten Ägypten eben gekümmert hat und diese restauriert, wiederhergerichtet hat und eben auch entsprechende Inschriften hinterlassen hat, die genau diese Tätigkeit dokumentieren. Der wiederum, dieser Khaemwaset, hat also nun die ersten Bestattungskammern und die erste Galerie dort unten angelegt. Psammetich der Erste, da sind wir dann deutlich später um 640 vor Christus, der fügte dann eine weitere Galerie noch hinzu, die mehrmals auch noch erweitert und bis in die Ptolemäerzeit hin genutzt wurde. Das heißt, wir sind hier auf jeden Fall insgesamt bei über 1000 Jahren Nutzungszeit für diese Stierbestattungen. Im Serapeum einst angebrachte Stelen, konsequenterweise als Serapeum-Stelen auch immer wieder bezeichnet, zeigen zumeist den jeweiligen Stifter bei der Verehrung oder auch der Opferung vor einem dieser Apis-Stiere. Und das Ganze soll dann auch noch weitergegangen sein. Es heißt, dass Kaiser Honorius das Serapeum dann im 4. Jahrhundert nach Christus offiziell geschlossen habe. Und dieser Serapeumsbezirk und die Stiermumien wurden dann in der Folgezeit teilweise auch zerstört. Ausgegraben und archäologisch untersucht wurde das Serapeum erstmals dann ab 1852 durch Auguste Mariette. Der entdeckte 25 zu diesem Zeitpunkt bereits leere Sarkophage, also die Stiermumien waren bereits herausgenommen und zahlreiche Objekte aus den Grabungen Mariettes befinden sich heute im Pariser Louvre.
Gehen wir nochmal zurück nach München. Wir erinnern uns, im Jahr 1846 ist also die Ochsenmumie, angeblich aus dem Serapeum, nach München gekommen. 1852 hat Mariette dort gegraben. 1863 findet dann unsere Mumie wieder Erwähnung. Und zwar schreibt Professor Franz Josef Laut, der ab 1869 Ehrenprofessor für Ägyptologie an der Philosophischen Fakultät der Uni München und Konservator der ägyptischen Sammlung war, der nennt nun in einem Artikel im Morgenblatt zur Bayerischen Zeitung vom 25. August 1863, indem er auch die Entdeckung des Serapeums durch Mariette nochmal erwähnt, explizit die Apis-Mumie, den Stier, als Sammlungsbestandteil des königlichen Antiquariums der Residenz.
Wobei wir eben auch nochmal darauf hinweisen müssen, das ist so ein erschlossener eben rekonstruierter Herkunftsbezeichnung. Eben. Ursprünglich hieß es nur Memphis.
Ja. Genau, und Memphis liegt dann halt nahe Saqqara und weil man da jetzt nun das Serapeum ausgegraben hatte, schloss man eben daraus, dass diese Mumie eines Rindes wohl daher stammen müsse. Wir bleiben da dran und gucken mal weiter. Das Antiquarium, wo nun diese Apis-Mumie Bestandteil der Sammlung war, Das war seit 1807 Attribut der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und, so laut in dem Artikel, durch die erleuchtete Fürsorge bayerischer Fürsten mit manchem wertvollen Stücke des Altertums versehen. Auch im 1865 erscheinenden erklärenden Verzeichnis der in München befindlichen Denkmäler des ägyptischen Altertums von eben jenem Professor Laut wird als allererstes Objekt des Verzeichnisses die Stiermumie aufgeführt. Wir merken, aus dem Rind ist nun ein Apis-Stier geworden. Und im Führer durch das königliche Antiquarium von 1870 von Laut und Christ ist ebenfalls noch von einem Apis-Stier die Rede.
In den Neuauflagen aus den Jahren 1878, 1891 und 1902 wird aber dann aus dem Apis-Stier ohne weite Erklärungen eine heilige Kuh Mutter eines Apis-Stieres.
Ups.
Nachdem dies auch von Furtwängler 1907 in seiner Beschreibung des königlichen Antiquariums so übernommen wird, ist erst in der Beschreibung des Antiquariens von Sieveking aus dem Jahre 1914 wieder vom Apis-Stier die Rede. Das geht also auch da Kreuz in der Analyse und in der Deutung dieser Mumie hin und her. Im Jahr 1934 schließlich publizierte Robert Mond und Oliver Meyers ihr Buch zum Bucheum, dem Grabbezirk des heiligen Buchis-Stieres in Amant. Und führen darin den Münchner Stier als den besterhaltenen der heiligen Stiere auf. Also da hat er tatsächlich eine gewisse Prominenz, weil eben viele von denen bereits verloren waren, zerstört waren und diese Münchner Stiermumie als eben das beste damals bekannte Exemplar der heiligen Stiere galt.
Von den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg blieben die ägyptischen Bestände in München, die zu dieser Zeit noch auf mehrere Standorte und Institutionen verteilt waren, überwiegend verschont, da sie mit zahlreichen anderen Kunstgegenständen der Münchner Sammlung und Museum in umfangreichen Auslagerungsaktionen in Klöster und Schlösser in Südbayern verbracht worden sind. Nicht allerdings die Münchner Rindermumie. Sie überstand die Bombardierung in einem Abstellraum in der ansonsten weitgehend zerstörten Münchner Residenz.
Das muss man sich auch mal vorstellen. Mhm. Wir haben uns ja mal gemeinsam auch die Fotos angeschaut, wie gerade dieser Hofgartentrakt auch der Residenz ausgesehen hat. Dort, wo die Sammlungsbestände einst ausgestellt waren, war ja wirklich alles bis auf die Grundmauern ausgebombt, ausgebrannt, ein einziger Schutthaufen. Und es gab aber wohl einen Abstellraum unter einer Treppe. Also geschützt von einem Teil des Treppenhauses, wo einige der Objekte, die ja zu unhandlich waren, zu schwierig zu transportieren waren, einfach zwischengelagert worden waren bei Ausbruch der Bombardierung und der Kriegshandlungen und die dort tatsächlich wie durch ein Wunder die Bombardierungen fast unbeschadet überstanden hatten.
Ja, ziemliches Glück, vor allem wenn man bedenkt, dass so eine Mumie dann auch eine ziemliche Brandlast ist und ziemlich leicht in Flammen aufgeht. Wir haben da gleich noch einen Text dazu. Professor Alexander Scharf, zu der Zeit Ordinarius für Ägyptologie, vermerkt nämlich in seinem Bericht über das ägyptologische Seminar, hauptsächlich für die Zeit von 1933 bis 1945, an das Dekanat der Philosophischen Fakultät München am 29. Dezember 1946. Er schreibt dort, die wenigen in den alten Räumen der Residenz verbleibenden Stücke, die in München sich einer gewissen Berühmtheit erfreuenden Apis-Mumie, einige zerbrechliche Holzsärge und Mumien, haben in einem sicheren Gewölbe alle Zerstörungen der Residenz ringsum überdauert und sind, da die Wiederherstellung der früheren Räume in der Residenz noch nicht vor vielen Jahren zu erwarten wäre, ebenso wie der Hauptteil der Sammlung von Lenk-Ries, unlängst in den amerikanischen Collecting Point in München verbracht worden, wo sie sich zur Zeit der Abfassung dieses Berichtes befinden.
Dieser Collecting Point, den kennen wir nun ja sehr gut. Das ist das Gebäude an der Katharina von Bora Straße, so heißt sie heute, wo tatsächlich von der US-Militärregierung in München eine zentrale Sammelstelle eingerichtet worden war, um die aufgefundenen Kunstwerke dort einzulagern, die in der Nachkriegszeit eben von der Militärregierung US gesammelt worden war, um eben zum Teil auch die geraubte Kunst zurückzugeben, die richtigen Besitzer zu ermitteln und mit diesen ganzen Kunstgegenständen auf eine vernünftige Art und Weise umzugehen. Und dort landeten dann, wie wir gerade gehört haben, eben auch die Dinge aus der ägyptischen Sammlung, die entweder ausgelagert waren, er spricht hier ganz konkret von der Auslagerung nach Lengris, oder die eben aus den Trümmern der Residenz geborgen worden sind. Das Problem ist, dass die Objekte dort zum Teil wohl nicht so ganz ideal gelagert worden
sind. Sehr schön ausgedrückt.
Und dass es dort auch noch in diesen Zeiten tatsächlich zu Schäden durch Feuchtigkeit, durch Vandalismus und Ähnliches an den Objekten gekommen ist.
Rund 9 Jahre später, am 15. Dezember 1955, beschreibt nämlich Professor Dr. Hans Stock in einem Schreiben an die Verwaltung der wissenschaftlichen Sammlung des Staates die Maßnahmen zur Sicherung der Sammlungsbestände. Die Objekte befinden sich in den Räumen des Collecting Points, nur teilweise in einem Ausstellungsraum, mehrheitlich aber der Öffentlichkeit nicht zugänglich in den Keller geschossen. Im Juli 1964 nun beklagt Professor Dr. Hans-Wolfgang Müller beim Generaldirektor Söhner immer noch die Bedingungen, unter denen die Objekte in den Kellern eingelagert sind, 1964 von 1946. Das muss man sich mal überlegen. Hans-Wolfgang Müller schreibt: Die reiche Münchner Sammlung an bemalten ägyptischen Holzsärgen und an Mumien und viele andere Denkmäler müssen bis jetzt in dem nicht verschließbaren Teil des Kellers vor dem Eingang zu K8 aufbewahrt werden. Eindringliche Vorstellungen beim Bayerischen Kultusministerium endeten stets mit dem Hinweis auf die allgemeine Raumnot im Haus. Die ägyptischen Mumien sind überdies seit Jahren eine besondere Attraktion für die im Keller tätigen Handwerker.
Wir können also da aus den Erklärungen und aus den Schilderungen tatsächlich schließen, dass dort ja möglicherweise auch aus dem Gruselfaktor heraus Leute, sagen wir mal, die Zutritt hatten in diesen Zeiten zum Keller, die Mumien vorgeführt haben und unter anderem eben auch die die vermeintliche Apis-Mumie dort entsprechend vorgeführt haben. Und wir wissen, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt dann eben die Binden der Rindermumie aufgeschnitten sind partiell, dass der Kopf gewaltsam abgedreht worden ist. Also wir haben da auch tatsächlich ein Fotodokument zu, wo dann auf einmal die Mumie in sehr schlechtem Zustand fotografiert ist, mit losgelöstem Kopfteil, zum Teil noch in Reste von Binden gewickelt. Und was auch noch ein Riesenproblem gewesen ist, dass die Mumie von Schimmel befallen worden
ist. Klar, seit fast 20 Jahren in Feuchtigkeit gelagert. Das wundert einen überhaupt nicht.
Das heißt, diese Mumie hatte Jahrtausende überstanden, um dann tatsächlich im Keller zu verschimmeln. Tragisches Schicksal. Auf jeden Fall hat man zur damaligen Zeit auch keine Möglichkeit gehabt, das Ganze irgendwie restauratorisch zu betreuen, das Ganze irgendwie zu retten und sah sich schlussendlich dann tatsächlich gezwungen, dazu kommen wir jetzt gleich, diese Mumienbinden abzunehmen.
Müller wird nicht müde, immer wieder eine adäquate Unterbringung der Objekte zu fordern. Im Mai 65 beschreibt er die weiteren Aufgaben für die Zukunft und nennt explizit die Zuweisung von Magazinraum im Keller von mindestens 300 Quadratmeter und ergänzt mit dem Zusatz: Wertvolle Teile der Sammlung liegen unverschließbar im Kellerraum, umgeben von den Kisten des Völkerkundemuseums. Höchste Feuergefahr.
Wir müssen natürlich immer uns auch daran erinnern, unter welchen Umständen man dort damals arbeiten musste.
Es gab in den dort ja auch kein Museum. Ne? Es gab dort kein ägyptisches Museum effektiv.
Genau. Und in den Nachkriegsjahren war ja auch der Innenstadtbereich weitestgehend zerstört. Die Glyptothek beispielsweise direkt nebenan ist ausgebombt gewesen. Ausgerechnet diese Nazi-Bauten.
Also die haben es überstanden.
Hauptquartier, die haben es überstanden. Mhm. Die waren ja tatsächlich mit Tarnnetzen damals behangen. Mhm. Man hatte, soweit ich weiß, den Königsplatz, die Freifläche mit mit Hausdächern bemalt, ja, ja, damit die überfliegenden Bomber der Alliierten den Königsplatz nicht einwandfrei als freien Platz eben erkennen konnten, sondern aus der Luft eben die Hausdächer sahen. Mhm. Und es ist tatsächlich ja so gewesen, dass diese beiden Gebäude, in denen, und deswegen ist er ja dort eingerichtet worden, ja, dieser Collecting Point war, eine der wenigen Gebäude war, die wirklich weitgehend ohne Kriegszerstörung das Ganze dort überstanden hatten. Aber die waren natürlich über und über voll. Wir haben schon gehört, Keller, mhm, waren feucht. Es ging um zig Zehntausende von Kunstgegenständen, die da eingelagert worden, ja, sind, die erfasst werden mussten. Also man kann da auch, glaube ich, niemandem einen Vorwurf machen, dass Dinge nicht so adäquat untergebracht waren, wie wir uns das heute im Museum eben vorstellen.
Mhm. Ja. Das stimmt. Wie du schon sagtest, in den 80er Jahren schließlich befand sich die Stiermumie in einem so beklagenswerten Zustand, dass selbst eine Restaurierung nicht mehr möglich war. Es wurde daher beschlossen, zu retten, was noch zu retten ist. Die Mumie wurde ausgewickelt und bis ins Detail wissenschaftlich untersucht. Bösneck war das damals, der da auch einen Artikel zugeschrieben hat, der Experte, was altägyptische Tiere betrifft. Und das hat nun durchaus unerwartete Erkenntnisse gebracht.
Das Erstaunlichste war, dass man anhand der spezifischen Ausformungen des Beckens und der Hörner eindeutig festgestellt hat, dass es sich weder um einen mumifizierten Stier noch um ein Muttertier, sondern um, tada, einen Ochsen gehandelt hat. Mit einer errechneten Widerristhöhe von 1,50 Meter gehört dieser noch dazu zu den größten Bekannten seiner Art in ganz Ägypten.
Wenn Sie in unserer kleinen Sonderausstellung gewesen sind, dann haben Sie das Skelett des Ochsen dort gesehen und der ist durchaus beeindruckend, also gerade mit den Hörnern und dem Kopf, und ist also ein wirklich kapitaler Vertreter seiner Art.
Die Ergebnisse der interdisziplinären Untersuchung unter der Leitung damals von Professor Dr. Wildung, bei der auch das zur Mumifizierung verwendete Wachs, das Harz und die Bitumen sowie in der Mumie gefundene Pflanzenteile und Käfer bestimmt wurden, wurde damals, du hast es bereits, mhm, erwähnt, 1987 unter der Herausgeberschaft von Professor Bösneck vom Institut für Paläoanatomie und Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin, hieß es, glaube ich, damals, mhm, umfänglich publiziert. Manche Fachkollegen und auch das Untersuchungsteam selbst haben sich natürlich ein Schmunzeln nicht verkneifen können angesichts des heiligen Stieres, der auf einmal ein Ochse war. Also wir hatten das ja vorhin, ja, schon angedeutet. Eine Grundidee des heiligen Stieres ist ja gerade auch seine Kraft, seine Potenz. Und so erwähnt dann zum Beispiel Joachim Bösneck selber in seinem nur ein Jahr später erschienenen Buch Die Tierwelt des alten Ägyptens. Er sagt da ganz einfach, wie dieser um 1,50 Meter hohe Ochse in den altägyptischen Rinderkult einzubauen ist, sei den Ägyptologen überlassen.
Tja, vom Stier zum über das Muttertier, dann schließlich zum Ochsen. Und tatsächlich ist man seither, was die exakte Herkunft und Zuschreibung des Ochsen angeht, vor erhebliche Probleme gestellt. Bereits Professor Dr. Dieter Kessler weist in seinem Beitrag in der Publikation der Untersuchungsergebnisse von 1987 darauf hin, dass eine Zuschreibung an den berühmten Stier von Memphis, den Apis-Stier, nicht aufrechtzuerhalten ist. Es passt nicht nur der Ochse nicht ins Bild, sondern auch die Tatsache, dass der Ochse gar nicht in der Art und Weise mumifiziert wurde, wie es die erhaltenen demotischen Vorschriften über die Mumifizierung des Apis-Stieres beschreiben, wirft Fragen auf. Ein Apis-Stier hätte durch Dehydrieren aufwendig konserviert werden müssen. In die Münchner Mumienbinden eingewickelt waren aber ausschließlich einzelne Knochen. Das heißt, das war überhaupt kein ganzes Tier mehr. Die Knochen wiesen weder Überbleibsel von Fleisch oder Sehnen noch Schnittspuren auf. Demnach fand die Mumifizierung erst nach der vollständigen Verwesung des Tieres statt. Der tote Ochse war also mit einiger Sicherheit zunächst für mindestens ein Jahr vergraben worden. Ein Prozedere, das wir aus den Beschreibungen Herodots in seinen Historien kennen. Nach der Zersetzung der Weichteile wurden dann die Knochen geborgen. Der Schädel mit den Hörnern wurde mit einer Schnur am Rumpf befestigt und nur aus dem Skelett wurde dann eine Mumie in Form eines liegenden Rindes geformt und mit Leinenbinden gewickelt. Angesichts dieser Ergebnisse hat man überlegt, ob es sich bei dem Ochsen vielleicht wenigstens um eines der heiligen Begleittiere eines Stieres handeln könne. Eine klare Antwort auf diese Fragestellung, genau wie auch die Frage, ob der ursprüngliche Herkunftsangabe Memphis tatsächlich zu trauen ist, bleibt allerdings bis heute offen.
Nach den Untersuchungen wurde das Ochsenskelett zusammengesetzt und vorübergehend auch öffentlich ausgestellt. Anschließend wurden die Knochen dann für knapp 30 weitere Jahre eingelagert. 2019 war es dann, dass wir das Skelett schließlich in einer Kooperation von unserem ägyptischen Museum mit dem Museum Mensch und Natur sowie der Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie erneut untersuchen konnten und auch eben wieder aufgebaut haben. Da danken wir sehr, sehr herzlich den Kollegen der genannten Institutionen, die das geleistet haben, was wir natürlich mangels Fachkenntnis so nicht leisten konnten, nämlich dieses ganze Knochenskelett wieder originalgetreu zusammenzusetzen.
Wir haben es ja gehört, also diese ursprünglichen Bilder auch von dieser Ochsenmumie, das war halt wirklich so ein Paket mit einem Kopf vorne dran. Ne?
Genau, ja. Und die haben dann eine wunderbare Konstruktion gemacht, haben eigenes Gestell geschweißt, auf dem diese Ochsenmumie jetzt dann eben wieder
das
montiert
Skelett.
War.
Mumie ist es ja nicht mehr.
Richtig, richtig, das Skelett montiert war. Und so stand sie eben in unserer kleinen Sonderausstellung in den letzten Jahren und wurde jetzt auch wieder so demontiert, dass man sie natürlich potenziell auch wieder aufbauen kann.
Tja. Also abgebaut ist sie jetzt. Momentan steht sie noch bei uns jetzt im Magazin, aber es gibt ja durchaus Pläne für den Ochsen.
Es gibt verschiedene Interessenten, die diese Ochsenmumie ganz gerne hier in München in ja, zu überarbeitenden oder neu zu gestaltenden Museen durchaus mal vorgesehen haben. Ganz genaue Pläne haben wir aber noch nicht, deswegen kündigen wir jetzt mal nichts großartig an, was dann nicht stattfinden
Nein,
könnte.
Nein, das tun wir nicht, aber
aber sie wird jetzt, so ist zumindest auch unsere Hoffnung, zum derzeitigen Zeitpunkt nicht für weitere 30 Jahre wieder irgendwo im Magazin stehen, sondern wird dann eben in einer entsprechenden Ausstellung hoffentlich auch weiterhin präsentiert sein.
Also so ist mitunter das Schicksal von manchen Objekten doch sehr spannend, auch wenn noch ganz, ganz viele Fragen offen bleiben. Man hat trotzdem gerade bei dieser Ochsenskelett, Stier, Mumie, Muttertier doch sehr, sehr viel herausgefunden. Wir sehen aber auch, dass oftmals halt Behauptungen aufgestellt werden, die überhaupt nicht wirklich differenziert überprüfbar sind.
Also wir können vielleicht nochmal zusammenfassen, dass diese ganze Geschichte um die Münchner Ochsenmumie ein schönes Beispiel auch dafür ist, wie schnell sich aus vermeintlichen gesicherten Angaben eben Geschichten aufbauen, die dann einfach weiter tradiert werden. Und so wird eben aus einer sehr vagen Angabe eines vermeintlichen Fundortes Memphis sehr schnell auf einmal ein Apis-Stier aus dem Serapeum, die es wohl möglicherweise so nie gegeben hat. Also hier in Bezug auf unsere Münchner Mumie zeigt eben, wie sehr man eben solche tradierten Objektgeschichten vielleicht auch hinterfragen muss.
Und nicht immer das einfach auch, was in alten Schriften steht, so als Tatsache annimmt, sondern das alles immer wieder hinterfragt. Ja, damit sind wir am Ende mit unserem Ochsen und fast am Ende mit unserer ersten Folge der vierten Staffel. Ich habe am Anfang gesagt, wir haben jetzt seit Anfang Juli eine doch recht lange Pause gehabt. Es ist aber trotzdem in der Zwischenzeit einiges passiert. Wahrscheinlich haben wir gerade deswegen auch die lange Pause gehabt. Anfang September habe ich mich sehr über einen hohen Zugriff in unserem Podcast gewundert. Da haben wir in den Zugriffszahlen so einen richtigen Peak. Und es stellte sich heraus, dass unser Podcast empfohlen worden ist, nämlich von einem, ich sage jetzt mal, professionellen Podcast, den Kack- und Sachgeschichten aus Hamburg. Die haben im Monat bis zu 300.000 Zugriffszahlen. Da träumen wir nur von. Die Jungs von diesem Podcast haben sich in einer ihrer Folgen mit der altägyptischen Mythologie auseinandergesetzt. Und bei der Recherche zu dieser Folge sind sie unter anderem auf unseren Museumspodcast gestoßen und haben den in ihrer Folge verlinkt und empfohlen. Und man sieht, dass also von solchen anderen Podcasts durchaus ein ganzer Teil der Hörerschaft rüberschwappt. Also an dieser Stelle herzlich willkommen alle Neuen. Ich hoffe, ihr habt alle schön brav nachgeholt. Das freut uns natürlich sehr, dass wir damit auch dann neue Fans gewonnen haben. In dieser Folge von den Kack- und Sachgeschichten 3 Stunden, wir verlinken die auch mal in unseren Shownotes, wurde übrigens auch der Name unseres Podcasts angemerkt, dass man ja also von dem Namen unseres Podcasts auf die Ohren gar nicht so sehr auf den ägyptologischen Inhalt schließen möchte. Gebt zu, ja, vielleicht ist es nicht so der einfallsreichste Name, aber es war halt auch unsere allererste Herangehensweise überhaupt an das Thema Podcast. Sollen wir uns jetzt Gedanken machen über eine Umbenennung?
Das sind so Grundsatzfragen. Ne? Also ja. Wir haben uns ja getraut, und das haben wir auch ganz am Anfang, glaube ich, in dem Podcast mal erklärt, einfach mal anzufangen.
Genau.
Ohne große technische Betreuung von außerhalb, ja. Ohne die Profis, die normalerweise Podcasts machen, weil wir gesagt haben, wir sind im Ägyptischen Museum ein sehr, sehr kleines Team. Wir wissen durchaus, was wir erzählen wollen. Wir wissen in der Regel auch, wie wir es erzählen wollen. Aber wir sind jetzt nicht die Profis im Podcast-Geschäft. Und ich finde, dass wir es für so eine, sage ich mal, auch ein Nischenangebot, Ägyptologie, Museumspodcast und so weiter, doch ganz ordentlich weit gebracht haben bisher.
Ja,
ich bin da eigentlich ganz stolz auf uns.
Definitiv, also das können wir auch sein, wenn wir also jetzt sogar schon bei der Recherche entdeckt werden. Ich denke auch, wir haben auf dem Weg sehr, sehr viel gelernt. Wir haben die Qualität unseres Podcasts durchaus herausgeschraubt. Wenn ich daran denke, wie wir in unseren ersten Folgen noch alle zusammen kuschelig auf Stühlen vor einem Mikrofon gesessen haben und jetzt einen eigenen Podcast-Raum haben. Das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben,
aber nein, wir sitzen in der Abstellkammer hinter der Restaurierung.
Nein, wir sitzen in unserem Podcast-Raum, der schön mit Schallschutzmaterial ausgekleidet ist. Es hat jeder ein schönes Shotgun-Mikrofon vor sich. Also ich denke schon. Also man sollte das gar nicht so kleinreden. Und das ist einfach auch der Punkt. Wir haben wir jetzt gerade auch festgestellt, auf diesem Punkt schon ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Das ist ja gerade immer so das Wichtigste. Was macht diesen Podcast zu etwas ganz Besonderem? Und es gibt in der deutschsprachigen Podcast-Welt nichts wie unseres. Keinen Podcast, der sich so lange und so intensiv und von fachlicher Seite mit dem alten Ägypten beschäftigt. Was man allerdings.
Und hoffentlich doch allgemein verständlich und auf einem Niveau, dass das auch interessant bleibt.
Das scheint ja
also
so zu sein.
Also, wir machen das ganz super.
Ja,
du, lass uns doch einfach eine Sache machen. Wie wäre es denn einfach, wenn wir jetzt hier dazu aufrufen und sagen: Also, wenn euch dazu was einfällt, wenn ihr sagt, ihr seid ganz toll mit eurem Podcast, aber der Name, der ist verbesserungswürdig, dann reagiert doch darauf und schreibt uns oder kontaktiert uns oder tretet irgendwie mit uns in eine Diskussion darüber, und wenn da der ganz große Wurf dabei ist, wo wir sagen, super,
das ist es,
dann werden wir tatsächlich ernsthaft in Erwägung ziehen, diesen Podcast umzubenennen.
Toll sind wir trotzdem. Was sonst noch im Museum passiert ist, ist, dass unsere Naga-Ausstellung letztes Wochenende zu Ende gegangen ist. Unsere großartige virtuelle Reise in den Sudan, die sich auch erstaunlich guter Besucherzahlen erfreut hat.
So erstaunlich?
Erstaunlich, ja, weil in Corona-Zeiten, nach Corona-Zeiten, alle Museen haben irgendwie zu kämpfen. Wir hingegen nicht.
Nee, also das hat sich tatsächlich sehr, sehr schön entwickelt, und dieses Experiment einer etwas anderen Ausstellung, die eben nicht auf Originale setzt, sondern mit digitalen Mitteln in Verbindung mit analogen großen Fotopanoramen tatsächlich eine Geschichte erzählt und ein wenig das Gefühl von ich bin auf einer Grabung im Sudan vermitteln möchte. Mhm. Die hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Da sind wir auch sehr froh drüber. Und jetzt haben wir die in Windeseile in wenigen Tagen abgebaut, weil bereits nächste Woche der Aufbau für die nächste Ausstellung beginnt. Das wird eine ganz andere Ausstellung sein. Die hat etwas zu tun damit, dass wir uns hier auch ganz aktiv als Museum, als ein Erinnerungsort verstehen, als Bildungsort. Und dass wir uns auch mit unserer Geschichte auseinandersetzen, dieses Mal im Sinne von einer Geschichte des Ortes, an dem wir uns befinden, hier im Zentrum von München, und auch an dem ganz speziellen Ort, an dem in der Nazi-Zeit eine Reichskanzleigebäude gebaut werden sollte. Und im Rahmen dieser Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte zeigen wir eine Ausstellung über die Ergreifung von Adolf Eichmann. Operation Finale heißt sie, wird sicherlich in München dann auch präsent angekündigt und beworben. Und das ist ein ganz anderes Ausstellungsprojekt. Und ich glaube, mehr sagen wir jetzt noch nicht dazu. Aber das wird eben dann ab dem 24. November hier bei uns im Hause zu sehen sein.
Wir waren auch in der Weltgeschichte unterwegs in den vergangenen Monaten. Wir waren auf der ständigen Ägyptologie-Konferenz in Köln. Wir waren auf dem Internationalen Ägyptologie-Kongress in Leiden in den Niederlanden unterwegs. Wir haben also Zeit und Möglichkeiten gehabt, uns auch mit FachkollegInnen wieder auszutauschen und auch unser Museum zu präsentieren. Es war also eine durchaus ereignisreiche Zeit, die wir hinter uns gebracht haben. Langweilig wird uns hier im Museum nie. Im Gegenteil, wir haben immer ganz viel zu tun, aber das soll sich ja dann auch hier im Podcast niederschlagen. Wir freuen uns, dass ihr auch in dieser Folge endlich wieder mit dabei seid. Wir haben schon Nachfragen gehabt, wann geht's denn weiter? Jetzt. Und ja, wir freuen uns immer über alle Rückmeldungen, über Weiterempfehlen des Podcastes, über fleißiges Hören. An dieser Stelle noch einen kurzen Werbeblock für den anderen Podcast, der so ein wenig mit dem Museum verbandelt ist. Mummies and Magic, Altägypten in der Popkultur. Nora und ich, die diesen Podcast machen, wir durften am vergangenen Wochenende auf einer internationalen Konferenz den Podcast präsentieren. In der Konferenz ging es auch um Ägyptomanie und Ägyptenrezeption, also genau das Thema, was wir bei Mummies and Magic auch bearbeiten. Also auch da haben wir inzwischen eine gewisse Strahlkraft entwickelt. In diesem Sinne, vielen Dank für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Noch einige letzte Worte? Nö, scheinbar nicht. In diesem Sinne dann also auf die Ohren.